Ihr habt euch den weichgekochten Wirsing als Wickel in die Nackenfalte gelegt, die neue Fleischer- und Glashaus-Folge auf Kassette überspielt und mit euren verwarzten Fettfingern in das Walkman-Laufwerk gefriemelt. Und wenn ihr dann noch genug Kraft habt, den Play-Knopf zu drücken, dann habt ihr jetzt das Privileg, 45 Minuten geballter Kompetenz lauschen zu dürfen. Viel Spaß dabei.
Fleischer und Glashaus. Der Orgasmus für die Ohren.
Korinther 1, Vers 13, Fleischer und Glashaus ist das Tor zu Wissen und Macht.
Hm. Ja.
War mal Sonntag in der Kirche, hab das mal gehört, wie der Pastor das vorgetragen hat, war mir gar nicht bewusst, aber steht da tatsächlich.
War das dein Intro oder ist das jetzt nochmal ein Extraspruch gewesen? Das
war einfach nochmal ein Extraspruch.
Okay. Woher kam das Intro, was du gesprochen hast? Kam das auch aus der Bibel?
Ja, kam auch aus der Bibel.
Ja.
Altes Testament.
Das habe ich mir neulich ein Interview eingezogen, gestern sogar, um genau zu sein, um das neulich nochmal genau zu konkretisieren. Es war gestern gewesen, habe ich mir ein Interview mit Pierre Vogel angehört.
Habe ich auch über Desodog, hat er sich geäußert.
Ja? Nee, das habe ich nicht.
Schöne Grüße an Pierre Vogel.
Vielleicht war es im selben Interview, ich habe es noch nicht ganz, vielleicht gucke ich es auch nicht ganz, aber war so ein 3-Stunden-Interview. Bei diesem YouTube-Kanal Ben Unscripted, war das auch zufällig das, was du gesehen hast?
Ich habe nur YouTube-Shorts-Ausschnitt gesehen. Pierre Vogel über Desodog.
Okay, vielleicht ist es aus dem Interview, ich weiß nicht. Das ist so ein Kanal, so ein Typ, der redet, der ist ein bisschen Hotel Matze-mäßig auch, also so redet so ganz ruhig und einfühlsam. Und ja, wie war das? Und wieso hast du dann nicht den Beruf deines Vaters angenommen? Solche Fragen. Und er hat halt immer so richtiges Schwurbler-Milieu da zu Gast. Also die Folgentitel sind dann meistens so Zitate, es geht bergab mit Deutschland, wir werden alle verarscht. Und dann ist da zum Beispiel mit diesem Hopf, ist es Hoss oder Philipp Hoss oder Philipp Hopf, ich weiß nicht, einer von den beiden Schwurbel-Boys.
Ja.
Und mit Jan Laik hat er auch ein langes Interview. Und macht so auf ganz neutral, aber es ist dann neutral, wenn man von Jan Laik dann nochmal so einen Ausschnitt ausspielt, nochmal extra quasi ausspielt, wo er einfach darüber nur spricht, dass er diese Regenbogenfahne hasst und dass die Schwulen mittlerweile, die sind einfach viel zu weit gegangen. Die wurden alle schon respektiert und akzeptiert, aber in den letzten Jahren sind die einfach zu weit gegangen mit ihrer Toleranz und wollen es allem einindoktrinieren. Und seitdem ist auch seine Toleranz dann nämlich ein bisschen zurückgegangen.
Ja, okay.
Das hat er.
Das ist dann nicht mehr so neutral, wenn man.
Ja, wenn man das dann halt. Ich weiß
vor allem,
nicht.
Wenn man immer einen bestimmten Schlag Mensch Plattform bietet.
Ja, er sagt dann immer auch, dass er. Ich glaube, da war auch mal Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht war da auch wohl mal. Kann ich jetzt aber nicht, ja doch, ich glaube, die waren da. Sarah Wagenknecht, ich weiß nicht, ob man das noch als links bezeichnen will, aber zumindest er ist der Meinung, dass er da ein breites Spektrum abbildet, aber das, was ich beobachtet habe, war, dass da wirklich diese klassischen rechten Schwurbler, die da schon am meisten Reichweite für ihn machen.
Ja, okay.
Und jetzt hat er auch ein langes Interview mit Erik Ahrens, kennst du den? Das ist so ein, der...
Wir haben Polizei im Hintergrund.
Ja, der Verfassungsschutz hat uns schon auf dem Kieker jetzt, nur weil wir über Erik Ahrens sprechen.
Ja.
Das ist auch so ein ganz rechter, also der hat die Kampagne gemacht für Maximilian Krah. Der stand immer bei den TikTok-Videos hinter der Kamera. Gibt's auch so Behind-the-Scenes.
Ja, eigentlich.
Und dann, wo er dann so sagt, ja, sag jetzt, echte Männer sind rechts und so, wo er den quasi das
in den Mund legt
so ein bisschen. Und der hat
eigentlich ist nämlich Maximilian Krah gar nicht rechts. Das kommt alles von Erik Ahrens.
Genau. Der hat dann da auch ein, ich glaube, 3- oder 4-stündiges Interview bei dem Ben Unscripted. Das ist echt diese Schwurbler, dass sie auch zu diesen übertrieben langen Interviews immer neigen. Ne? Also
naja,
Max Krah hatte ja auch bei Jung und Naiv dieses 6-Stunden-Ding.
Ja. Jung und Naiv Interview mit Peter Tschentscher, Habe ich mal reingeschaut, aber war mir dann irgendwie zu lang. Ich bin nicht mehr so der Fan von diesen 5-Stunden-Interviews, wobei das war vielleicht 3. Aber in den Kommentaren wurde Peter Tschentscher ja komplett zerrissen. Und du hast dir das komplett angeschaut, ne?
Ja, angehört. Ich hatte es so laufen halt,
Und
als
ist
ich
es
unterwegs war.
gerechtfertigt, dass er da so zerrissen wird? Ich glaube, das kommt, also in meiner Wahrnehmung, wenn man die Kommentare liest, kommt das vor allem aus dieser Free Palestine-Bewegung,
Ja,
weil
natürlich.
er da scheinbar laut Kommentaren nicht sich besonders empathisch gegeben hat.
Ja, er spricht halt so, als hätten wir immer noch ein paar Tage nach dem 7. Oktober. Also
Ja,
er
okay.
sagt, alles, was Israel macht, es ist alles quasi nur die Reaktion auf diesen Angriff der Hamas.
Ja.
Und ja, er kehrt, also er rechtfertigt die ganzen zivilen Opfer und so alles noch damit, komplett damit. Also lässt da keine Israel-Kritik zu, eigentlich, muss man sagen. Also alles, er spielt den Ball dann immer so zurück. So, ja, wenn dann fragt Thilo Jung, ja, aber wie ist es denn? Israel zerbombt ja die Krankenhäuser. Sagt er, ja, es ist grausam, was die Hamas mit ihrem Angriff angerichtet hat. So, das ist so die Kernaussage. Und so, ja.
Ja, okay.
Ja, also es ist schon berechtigt, schon in dem Sinne berechtigt, allerdings als Hamburger Bürgermeister hat man da jetzt nicht so viel Einfluss drauf auf den ganzen Konflikt, ne?
Nee, am ehesten dadurch, dass hier Demonstrationen stattfinden und wie man damit umgeht, ne? Ist
Ja.
wahrscheinlich am ehesten die Art und Weise, wie er da Einfluss drauf nehmen kann.
Und im Bundesrat, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, ob da mal irgendwie über Waffenlieferungen oder so auch abgestimmt wird.
Ja, stimmt. Aber dann war, ich bin ein bisschen abgeschweift, dann war nämlich, beziehungsweise du auch, weil initial meintest du, Pierre Vogel sei zu Gast gewesen in diesem Schwurbler-Podcast.
Ja, genau. Er passt jetzt nicht ganz in die Ecke, obwohl, ich sag mal, strenger Islam auch jetzt eher konservative Werte vertritt, würde ich
Ja.
mal behaupten. Aber jetzt nicht unbedingt stolz Deutsche, Urdeutsche.
Ja.
Ja, genau. Und den habe ich da, das Interview habe ich mir angehört, aber habe ich jetzt auch gar nicht so viel zuzusagen.
Na gut. Ich habe mir überlegt, so, wenn man Radiomusik hört, dann geht es ja viel um so Remakes mittlerweile, ne? Es wird dann so Elektro-Remakes davon gemacht. Und auch ansonsten in der Musik wird vieles einfach recycelt.
Contra K hat den selig, unheilig, geboren um
Ah
zu sterben, zum Beispiel,
ja, sowas hat
nochmal
er
ganz
gemacht.
frisch aus dem Hut
Den
gezaubert.
Grafen hat er rausgezaubert. Und deswegen habe ich mir gedacht, alte Fleischer und Lazarus Folgen, Remakes.
gut, sehr
Dass
gute
wir einfach die
Idee.
Folgen nochmal neu einsprechen. Vielleicht
Ja.
mit ein bisschen anders, mit einer anderen Tonalität, mit einem anderen Pfiff.
Ja.
Und wenn du damit einverstanden bist, werden wir das jetzt machen. Jede Woche kommt nochmal eine alte Fleischer und Lazarus Folge, textlich 1:1 gleich.
Ein Klassiker.
Ja, wir fangen an mit den ganz großen Klassikerfolgen natürlich.
Ja.
Und
Der
sprechen die
Jingle
einfach.
Contest.
Oh Gott. Horrorfolge, hört es euch bloß nicht nochmal an. Den würde ich vielleicht außen vor lassen.
Ja.
Aber obwohl beim Jingle Contest hatten wir ja auch eine Jury, dann müssen wir halt die Jury auch darum bitten, nochmal neu einzusprechen.
Ja, es könnten ja auch andere Leute
Andere
einsprechen.
Leute einsprechen. Felix Lobrecht spricht Nico Backspin.
Oh, legendär, ja.
Ja, sowas in die Richtung. Müssen wir mal überlegen, aber sehe da großes Potenzial. Aus so
Ja.
Nostalgiegründen alte Folgen nochmal als Remakes wiederzubeleben.
Ja. Ich hatte ja so sehr intensive Wochen jetzt hinter mir, sehr arbeitsreiche Wochen, viel unterwegs gewesen. Und das hat dann auch ein bisschen, es zerrt dann natürlich ein bisschen an einem.
Battery empty.
Battery empty, ja, es ist dann auch ein bisschen Stimmung, würde ich jetzt nicht sagen, dass komplett die Battery empty ist, aber ja, so ein bisschen paar Stunden Ruhe tun dann schon gut, sage ich mal. Und dann habe ich mich, daraus ist so ein bisschen der Gedanke entstanden bei mir, so einzelne Situationen zu betrachten und so zu überlegen, würde ich das jetzt genauso machen, wenn ich quasi alle meine Ziele schon erreicht hätte und irgendwie finanzielle Freiheit, wenn ich jetzt nichts mehr hinterher hasseln würde. Hast du solche Gedanken manchmal schon gehabt?
Ich weiß nicht, ob es genau das Gleiche ist, aber es gibt ja immer so diesen, das ist auch so ein bisschen so Kalenderspruch, what would you do if you weren't afraid, mäßig, weißt du? Also wenn du jetzt keine Sorge haben müsstest oder keine Angst hättest, was würdest du da machen? Und ich habe ja auch viele verrückte Ideen und denke, okay, das sind Sachen, wo man sich verwirklichen könnte. Und ich bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass dieses what would you do if you weren't afraid, ist ein bisschen sich in die eigene Tasche lügen, weil die eigentliche Frage müsste eher lauten, what would you do if you weren't lazy? Weil es ist eher am Ende des Tages, wenn es darum geht, sich irgendwie in Projekten selbst zu verwirklichen, Sachen umzusetzen, scheitert es bei mir eher daran, dass es da immer auch müßige Teile bei gibt, auf die ich keinen Bock habe und ich es dann doch interessanter finde, irgendwie auf der Couch zu chillen und YouTube zu gucken. So. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux. Auf der anderen Seite, klar, wenn man jetzt finanziell ausgesorgt hätte und sich darum gar keine Sorgen machen müsste, dann wäre es natürlich leichter zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ich arbeite bei der Stadtreinigung zum Beispiel, weil ich das geil finde. Aber jetzt denke ich mir, okay, ich verdiene wahrscheinlich mehr Kohle, als ich bei der Stadtreinigung verdienen würde. Insofern müsste ich Abstriche machen, könnte weniger Urlaub machen, hin und her. Oder wenn ich jetzt irgendwie mich selbstständig machen würde.
Ja, günstigeren Urlaub müsstest du machen.
Ja, genau. Günstiger oder weniger, je nachdem.
Ja.
Eins von beiden.
Na, in die Alster setzen könntest du dich ja immer.
Ach so, okay, das mal. Also von Urlaubstagen.
Ja.
Ja, ja, stimmt. Hast du recht. Genau, und bei Selbstständigkeit oder sowas, wenn man jetzt sagen würde, ich will jetzt eine eigene Firma gründen oder ich will jetzt eine Influencer-Karriere starten oder ich will jetzt den Podcast big machen, indem ich mir jeden Tag 5 Stunden Zeit blocke und alle Leute bei Instagram anschreibe und nerve, dann müsste ich da natürlich irgendwie meinen jetzigen Job und meine jetzige Einnahmequelle einschränken und hätte erstmal weniger Kohle zur Verfügung. So, und da, das ist dann schon ein Komfort, aus dem ich mich ungern rausbewegen möchte.
Ja, aber ja, ist an sich hätte, dann hättest du natürlich auch mehr Zeit so für dich in dem Sinne. Du würdest es ja für dich machen, aber am Ende ist Arbeit Arbeit. Also selbst wenn man seinen krassen Traum verfolgt, Influencer zu sein oder sein eigenes Business zu machen, am Ende, glaube ich, fühlt sich die Arbeit über weite Strecken vielleicht anders an, wenn man sich dann halt damit beschäftigt, sich irgendwas Kreatives auszudenken oder für sich selber zu arbeiten. Aber ab einem gewissen Punkt wird es dann auch wieder sehr gleich, wenn man einfach irgendwas abarbeitet oder dann auch mal, auch wenn es eigentlich dein Traumjob ist, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr darauf oder Zweifel oder so.
Ja, genau. Außer wir bei Fleisch und Glashaus, wir haben natürlich mittlerweile eine Schwelle überschritten, wo wir für alles Nervige unsere Angestellten haben,
ja,
die sich darum kümmern. Und
die wir zwar nicht bezahlen.
Nee, das sind alles unbezahlte
Praktikanten. Ehrenamtliche.
Wir haben auch ein paar Stellen noch ausgeschrieben. Wir sind ja offiziell auch ein Verein.
Ja.
Damit wir die nicht bezahlen müssen. Wir suchen gerade noch 6 Leute in der Buchhaltung. Finance Controlling brauchen wir noch ein paar. Und was haben wir noch für offene Stellen? HR. Damit wir uns selber nicht mehr jetzt wie jetzt gerade so nervig darum kümmern müssen, die Stellen zu besetzen.
Und Moderation und Redaktion haben wir auch noch zu vergeben.
Ja, stimmt. Ja, weil das nervt halt schon noch, dass wir selber diesen Podcast jetzt machen müssen.
Ja. Und würdest du deine Arbeit machen, ist natürlich eine sehr, sehr hypothetische Frage, aber würdest du deine Arbeit auch machen, wenn du finanziell ausgesorgt hättest?
Nee, dann würde ich Stadtreinigung machen, glaube ich. Ich habe da jetzt drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde aktuell...
Aber Stadtreinigung verdient man gar nicht so schlecht, glaube ich. Ist doch immer so der... Ich habe es noch nie nachgeprüft, aber ist nicht das
Klischee. Ja, auf jeden Fall verdient man nicht schlecht. Aber ich glaube, jetzt verdiene ich mehr Geld als das. Und dann bist du draußen an der frischen Luft und dann chillst du da und du gehst nach Hause und machst dir gar keinen Kopf mehr darum. Und am nächsten Tag gehst du wieder hin und du hast keinen Druck bei der Arbeit. So stelle ich es mir vor. Vielleicht haben die Druck und sind auch müssen auch hart performen und so. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein anspruchsloser Job. Aber irgendwie stell ich's mir geil vor. Man ist in der frischen Luft, immer gute Stimmung auf dem Recyclinghof.
Ja. Ja, da auch macht man sich diesen Druck wirklich, weil man den Druck hat. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch die letzten Wochen teilweise Momente, wo ich echt so krassen Druck verspürt habe und mir halt so echt gedacht habe, werde ich das alles schaffen und dann habe ich noch das zu tun und wird das klappen und so. Aber ich versuche mir dann halt auch selber zu sagen, also der Druck bringt ja im Endeffekt nichts. Also es ist ja auch so, erstmal hängen eh von unseren Jobs keine Leben ab, dann ist vielleicht nochmal was anderes, wenn man jetzt in der Medizinbranche arbeitet oder so. Aber jetzt, du hast ja auch gerade große Projekte am Start und so, aber was ist, du kannst ja nicht mehr machen, als alles zu geben sozusagen und da deinen Menschen Mögliches zu geben, beziehungsweise das, ja, was du, nicht mal deinen Menschen Mögliches, sondern das, was du für richtig hältst in deinem Rahmen, in dem Rahmen deiner Arbeit. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann ist es ja so, also dann hat es halt nicht geklappt, dann kannst du sagen, ja, ich habe alles gegeben, ich habe den Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt, aber vielleicht im worst case wird man gefeuert, wirst du gefeuert oder werde ich, kriege ich meinen Job, meine Jobs nicht mehr, aber im Endeffekt
kann man sich dann trotzdem keine Vorwürfe machen, weil man hat alles gegeben.
Kann man sich eigentlich, also dieser Druck, der bringt ja eigentlich gar nichts, der ist ja unrealistisch, also und genauso, ja, könnte man natürlich, also
wenn man ganz rational denkt, dann ist das so.
Ja, genau, das ist ja bei jedem Job eigentlich so, selbst bei keine Ahnung, es ist immer so blöd, diese Beispiele auch, so Stadtreinigung oder Lieferandofahrer oder irgendwelche Jobs, sag ich mal, wo man jetzt keine direkte Qualifikation braucht. Ja. Da ist halt immer ein bisschen blöd, die so daher als Beispiel zu nehmen, weil man dann so den Anschein erweckt, als wäre das so billige Arbeit oder man macht die Arbeit, dann stellt sich da so ein bisschen darüber. Aber trotzdem, auch bei diesen Jobs, die jetzt, sag ich mal, aus unserer arroganten Medienperspektive, Medienmacherperspektive oder
du bist ein Medienmacher.
Ja, was, wie
ich so, bin Werber.
Werber aus der ist ja die Medienbranche im weitesten Sinne. Aus dieser arroganten Perspektive wirken diese Jobs vielleicht simpel und man denkt sich, oh, die haben keine Deadlines und die haben kein so großes Hin und Her und müssen nicht so mit Zahlen jonglieren oder was auch immer. Und dann denkt man, ja, die haben keinen Druck, aber dieser Druck, die haben wahrscheinlich, der Druck kommt ja aus dir selber, also die werden wahrscheinlich denselben Druck haben. Könnte ich so viel verdienen? Wie schaffe ich das morgen? Wie kriege ich das mit meinem Privatleben?
Ja, wahrscheinlich hast du dann eher den Druck, dass du gucken, also das ist vielleicht noch ein ekligerer Druck, den du hast, wenn es dann privat ist, ne? Wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt lieber noch ein paar U-Bahn-Stationen weiter, weil bei dem Supermarkt sind die Sachen günstiger oder sowas und musst da Prospekte durchblättern und gucken, wie du am Ende des Monats über die Runden kommst, im Zweifel, ist, glaube ich, jetzt noch ein ekligerer Druck, als wenn ein Chef dir sagt, das Projekt muss bis Freitag fertig sein.
Ja, gut, den Chef oder die Chefin gibt es ja in allen Jobs, die Druck machen.
Ja, das stimmt.
Das ist dann auch immer, ja, eigentlich ist es dann vielleicht im Endeffekt nur, wie empfänglich man dafür ist und wie rational man selber diesen Druck bewertet.
Ja, solange man sagt, ich habe alles gegeben und im Rahmen der Vereinbarung, für die man bezahlt wird, seinen Job getan, dann kann man sich eigentlich keine Vorwürfe machen.
Ja.
Wenn du jetzt einen Vertrag unterschreibst über 40 Stunden, aber immer im Homeoffice nur alle halbe Stunde einmal die Maus bewegst, damit du online bleibst, dann kannst du dir schon Vorwürfe machen, wenn du irgendwann fliegst.
Ja, oder einfach dann auch merken, so, das ist nichts für mich.
Ja, auch in Ordnung, genau. Wenn du sagst, das ist nichts für mich, auch in Ordnung. Das stimmt. Aber im Zweifel ist dann die Kritik oder der Druck vielleicht gerechtfertigt, wenn mal jemand zu dir kommt und sagt, Brudi, komm mal in die Puschen.
Ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall so versucht, dann mir so auch in gar nicht mal nur auf meine Arbeit bezogen, sondern auch so in normalen Situationen. So, weil, also erstmal ist mir der Gedanke überhaupt, dieses Vergleichen, was würde ich machen, wenn ich eigentlich schon alles erreicht hätte, ist mir so im Badezimmer gekommen, wie so oft irgendwie, weiß nicht, wie es bei dir ist,
Immer,
aber
Digga, unter der
immer
Dusche.
unter der Dusche ist mir
Alter,
die.
Mann, wenn ich nur, wenn ich den ganzen Tag duschen würde, ich wäre Goethe oder Schiller, oder?
Das, wer da, würdest du das machen, wenn du keine finanziellen Abhängigkeiten mehr hättest, würdest du den ganzen Tag duschen?
Ganzen Tag duschen und ich wäre so ein richtiger Schrumpeldude, aber ich wäre so das, der deutsche Vordenker und Dichter und Universalgenie und alles in einem.
Ja, das wäre eigentlich auch so, wie es bei Buddha war, das Ding, dass er sich nicht bewegt hat und so Fett gefressen hat irgendwie, ne? Und gar nichts mehr gesagt hat über Jahre.
War das, ist Buddha wirklich der Dicke oder ist das irgendjemand anders? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du es dich auskennst, dann.
Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall, es
Schöne
ist
Grüße
ja
an Buddha auf jeden
schöne
Fall.
Grüße, so der Mythos, der darum aufgebaut wurde. Und das würde
Ja.
ja auch so etwas hergeben für einen religiösen Führer, einer, der die ganze Zeit duscht.
Ja, stimmt.
Ja. Nee, da ist mir der Gedanke gekommen, dass ich so gedacht habe, so situationsbedingt überlegen, wie wäre diese Situation jetzt gerade, wenn ich alles erreicht hätte, was ich hätte und wenn ich gar keine Verpflichtung mehr hätte. Und in dem Moment war es, ja, genau, wäre es genau das Gleiche gewesen. Also hätte ich auch duschen, vielleicht wäre mein Badezimmer ein bisschen größer und komfortabler, aber hätte die Situation im Kern jetzt auch nicht groß verändert.
Und ey, selbst wenn man jetzt ausgesorgt hätte und nichts mehr erreichen muss, die Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages muss man ja versuchen, möglichst viel glücklich zu sein und möglichst wenig gestresst und unglücklich zu sein. So, wenn du das in deinem Leben hinbekommst, dann hast du ja schon mal das einigermaßen gut hingekriegt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gelingt, also ist jetzt genauso hoch, wie wenn man jetzt ausgesorgt hätte, glaube ich. Dann hast du halt irgendwie andere Probleme und andere Sachen, die dich stressen. Oder du fällst in eine Depression, weil du kein Ziel mehr im Leben hast oder was weiß ich. Da gibt es genauso Risiken, unglücklich zu sein.
Oder die Verlustangst wird natürlich
Verlustangst
noch
kickt
größer
rein, ja,
vielleicht, weil man
genau.
halt mehr zu verlieren hat.
Also dein Entschluss ist, dass du dir dann quasi, wenn du dich zu gestresst fühlst, dass du dir dann jetzt selber sagst, ey, ich gebe alles und der Stress ist irrational, weil wenn es am Ende nicht reicht, kann ich mir keine Vorwürfe machen, quasi.
Ja, das ist so ein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir da eine Lösung jetzt bereitgelegt habe und den Weg immer gehe, aber das ist so ein Gedanke, ja, mit dem ich
Ja.
dann versuche irgendwie zu arbeiten. Und ja, generell versuche ich mich auch einfach ein bisschen, ja, nicht so voll zu packen mit Kram, also auch mal wieder ein bisschen freier zu sein, in dem Sinne, dass ich nicht immer komplett ausgebucht bin schon bis auf Wochen.
Ja, das ist eine gute Sache. Problem ist, dann sind die anderen alle ausgebucht. Diese Spontanität, ne? Man sagt ja, es ist immer so dieses Klischee, denn irgendwann sind die Leute nicht mehr spontan, aber es ist schon so.
Ja, natürlich.
Es wird mit dem Leben wird man immer weniger spontan.
Ja, vor allem, ich hatte so Ende letzten Jahres oder so im Herbst letzten Jahres hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwie nicht so viel zu tun hatte. Aber als ich dieses TikTok-Quiz-Projekt hatte,
Ja.
gemacht habe, dann jeden Tag
Riesenerfolg
ein
gewesen.
Riesenerfolg. Ja, auch das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ich da meine Zeit dann echt dafür genutzt habe, dieses Projekt zu machen, aber irgendwie habe ich auch dran geglaubt, dass
Ja,
es
und hat doch bestimmt auch
vielleicht
Spaß
funktioniert.
gemacht. Die
Ja, ich hatte ja auch irgendwie einen höheren Sinn da drin gesehen. Das ist, ja, hat jetzt rein erfolgstechnisch nicht so super gut geklappt, aber waren vielleicht ein paar Learnings drin, die man hatte. Ja, auf jeden Fall, da hatte ich halt nicht so viel zu tun und das, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob sich das so viel besser angefühlt hat. Es ist schwer, die Mitte zu finden bei sowas, ne?
Ja, vielleicht ist es so als Selbstständiger dann noch schwieriger, wenn man wenig zu tun hat, weil dann hast du natürlich immer so ein bisschen die Unruhe, was ist der nächste Job, ne? Und wenn du viel zu tun hast, dann bist du halt gestresst. Und das hast du natürlich als Angestellter, wenn Low Season ist und so, dann weißt du, okay, danach in 2 Monaten ist wieder mehr los. Und dann hast du nicht so die Sorge darum, wie es dann weitergeht.
Mir fällt es dann auch immer schwer, mich da so rein zu versetzen in die Situation, wie ist das? Jetzt ist gerade viel los, Aber ich weiß, es ist nicht für immer viel los. So. Man muss jetzt nur quasi durchhalten, man macht das jetzt und dann in einem gewissen Zeitraum kommen auch wieder andere Zeiten, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen, was auch immer, kommen auch wieder andere Zeiten, wo halt weniger zu tun ist. Und dass es halt überhaupt nicht schlimm ist, wenn man auch mal gestresst ist oder mal viel zu tun hat. Kannst du dich da gut quasi mit arrangieren? Oder machst du dir gar nicht so viele Gedanken in solchen...
Ja, eigentlich macht es mir auch Spaß, wenn viel los ist. Es gibt halt, es kommt auch auf die Projekte drauf an. Manchmal macht man auch nervige. Also wenn man nervige Scheiße machen möchte, dann passiert mir es auch mal, dass ich es eher vor mir her schiebe und dann wird der Druck noch größer da drauf und dann kann es richtig belastend sein. Ansonsten, wenn die Sachen Spaß machen, dann freue ich mich, wenn viel zu tun ist, weil dann geht der Arbeitstag auch schneller rum so. Und dann stört es mich auch nicht, wenn ich mal 2 Stunden länger im Office sitze oder so, weil man sieht ja auch, dass man was schafft irgendwie.
Ja.
Ja, eigentlich finde ich schon besser Zeiten, wo viel los ist, als wenn wenig los ist. An sich.
Ja.
Bei Office-Jobs, wenn ich jetzt wieder, wenn ich dann eines Tages geschafft habe, ausgesorgt in bei der Stadtreinigung, dann finde ich auch geil, wenn nichts los ist, weil dann bin ich draußen an der frischen Luft, die Sonne scheint und dann habe ich einen netten Klönschnack mit meinen Kollegen an der Kaffeemaschine. Ich mache mir dann, fuhr mir da vielleicht einen Fanta aus dem Tiefkühlregal und dann haben wir eine gute Zeit
Das ist
gemeinsam.
ein Eisklumpen-Fanta oder was willst du dir da raus?
Fanta-Eis leck ich dann.
Ja,
So stelle
aber
ich mir das vor.
das, was du gerade als dein, da sind wir ja wieder bei der Krux, weil das, was du gerade als dein Traum-Szenario beschreibst, draußen sein, mit Leuten schnacken, das ist ja, also, das hast du ja schon, also, das ist ja, liegt ja auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes.
Das als Job zu machen.
Nee, das einfach so zu machen,
Privat,
unabhängig vom
Afterwork
Job.
quasi, als Afterwork-Programm.
Ja, also es ist im Endeffekt steckt ja auch die Frage dahinter. So klar, man muss Essen kaufen und so, aber wir arbeiten ja für mehr als nur für Essen und nur für Luft. Also wir
Ja.
arbeiten ja für mehr als nur für für mehr als für das Leben, was du gerade als Traumvorstellung beschreibst.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass man muss halt immer irgendwelche Hobbyprojekte und so, muss verschiedene Sachen machen. Das hält einen auch auf Trab. Ich habe jetzt diese ganzen Einrichtungsgeschichten hier gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Teilweise war ich frustriert, aber es ist irgendwie eine Aufgabe, weißt du, die man hat. Gerade mit ChatGPT, ey Leute, richtet bei euch alles, kommt, schmeißt einmal wirklich alles weg, Regale, Tische, Schränke, holt euch alles neu und baut euch ein sophisticated Setup. Ich kann wirklich nur euch das empfehlen, weil ChatGPT ist einfach Partner in Crime. Du hast komplizierte Kabelsituationen zu lösen, schickst Fotos rein, sagst, Brudi, wie sieht's aus? Es ist hier nicht ganz einfach. Wie kriege ich das? Analoger Plattenspieler mit den Boxen verbinden und dann digitaler Fernseher. Sagt er, ja, du brauchst hier diesen Adapter, bestell dir das alles, bau dir das so mit den Kabelleisten, siehst du die Kabels nicht. Dann gehst du beim Fernseher in die Settings rein, stellst das so und so um. Er macht dir das alles perfekt fertig. Du hast wirklich deinen Partner in Crime an der Seite und kannst Aufgaben lösen, die du sonst nie zu lösen imstande gewesen wärst.
Okay, also du sagst 80-Stunden-Woche ordentlich reinkloppen für irgendeinen Zweck, den man einfach beschäftigungstherapiemäßig im Endeffekt und um Geld zu verdienen und dann die Wohnung einrichten mit ChatGPT. Das ist so. Und
Ja,
dann
genau.
irgendwann, aber irgendwie so davon dann doch immer daran denken, ja, eigentlich, wenn man ausgesorgt hat, dann mit den Kollegen von der Stadtreinigung am Kiosk chillen. Das wäre es eigentlich. So,
Genau.
so ungefähr ist das.
So ungefähr ist das. Und dieses Einrichtungs-, da muss, dann, wenn die Einrichtung durch ist, dann muss halt das nächste kommen. Man muss halt ein bisschen Vielfalt drin haben, ne? Und ich habe ja auch schon viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich dann so einem Trott verfallen bin, jeden Abend vor dem Fernseher zu sitzen und YouTube zu gucken und so. Aber dann, das waren eigentlich, da war ich nie so richtig auf Dauer happy mit, glaube ich. Das kann man ja auch mal machen, aber man braucht ein bisschen Vielfalt. Hier haben wir
Ja.
letztens die Ukulele bemalt, dann haben wir ein bisschen rumgeschnitzt abends nach der Arbeit. Man muss es ganz, ganz gut, sich so Projekte zu suchen, habe ich das Gefühl. Wobei es Schnitzen sehr schwierig. Alter, Schnitzen ist so schwierig. Man holt euch mal Schnitzequipment, kann ich euch auch noch empfehlen, ans Herz legen. Und vielleicht habe ich auch falsches Schnitzequipment. Bin ja rausgegangen, habe selber Bäume, also so Holzstücke organisiert. Da ging gar nicht mit zu schnitzen. Dann hatte ich jetzt fertige Einsteigerholz organisiert. Und es ist bei weitem nicht gut, was ich da geschnitzt habe bisher. Sehr viel Arbeit, für wenig Ertrag, sage ich.
Cool, worauf bist du gegangen?
So einen kleinen Mannequin wollte ich schnitzen.
Mhm.
Und ich habe jetzt es hinbekommen, oben so was halbwegs Rundes, was so eine Kopfform ähnlich ist, in so 2 Stunden Schnitzzeit, so ein kleinen halbrundes Ding da zu machen und der Rest ist einfach noch Holz.
Und bleibst du dran?
Also, vielleicht auch nicht. Ich breche die Projekte dann ja aber auch wieder ab. Ich habe ja hier groß mein Kajak-Channel promoted. Da habe ich jetzt auch das zuletzt nicht mehr so weiter verfolgt. Aber das werde ich nochmal wieder in Angriff nehmen.
Ja, das ist natürlich auch wieder so eine gewisse, jetzt noch keine Monetarisierung des Hobbys, aber so ein Verwerten des Hobbys. Man hat dieses Hobby Kajakfahren. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen der Zeitgeist, dann so ein Hobby zu haben oder irgendwie etwas, eine Besonderheit zu sehen, Talent zu sehen und zu denken, oh, du reist doch so viel und verstehst dich immer so gut mit den Leuten und machst so gerne verschiedene Sachen, mach doch mal einen YouTube-Vlog da draus oder mach doch mal Social Media.
Ja.
Eigentlich ist dieses Verwerten, ja, geht's immer um Social Media, in welcher Form auch immer. Dass es so der Zeitgeist ist, dass alle denken so, du hast irgendwas, wie machst du daraus mehr? So anstatt es einfach zu machen.
Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. Aber wobei, das kann natürlich auch Teil des Hobbys sein.
Natürlich.
Also jetzt war dann dieses Filmerei, dann da ein bisschen rum, sich damit danach zu beschäftigen, wie schneidet man das und so, das macht ja auch Spaß.
Ja.
In einem gewissen Rahmen.
Schneiden macht Spaß in einem gewissen Rahmen. Das kann ich unterschreiben, aus beruflicher Perspektive.
Ja, siehst du? Aber bei mir verfliegen die Sachen dann aber auch immer so. Also es ist jetzt, ich habe eher das Problem, dann da so dran zu bleiben und die Sachen so lange zu machen. Ne? Ich habe letztes Jahr, jetzt laufe ich wieder ohne Ende. Ich erzähle jetzt viel von meinem ganzen Hobby-Scheiß. Ne? Naja, ich spreche mal hier ab.
Wie weit läufst du?
Boah, also 15 Kilometer, 2 Alster und jetzt nächste Woche habe ich einen Run. Meldet euch an, wenn ihr mal mit Fleischer und Lars aus Haut nah erleben wollt und herausfordern wollt auf einen 15 Kilometer Run. Meldet euch an, nächsten Freitag den Sportcheck Run, 20 Uhr.
Hast du den schon mal gemacht, oder?
Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Findet jetzt Freitag wieder statt. Bin schlechter in Form als letztes Jahr, aber ich werde die 15 Kilometer werde ich schon hinbekommen. Und dann ist ganz geil, nach Feierabend 2 Runden um die Alster ist das, 42 Euro kostet die Antrittsprämie und dann kriegt ihr noch ein Jersey und eine Medaille am Ende, wenn ihr es geschafft habt.
240 Euro kostet es, da mitzulaufen?
42 Euro.
Ach so.
240, das wäre sehr teuer.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, ja, 42 geht noch, aber ist auch dafür, dass man zweimal rumläuft um die Alster, was man noch so machen kann eigentlich.
Naja, der Vibe ist schon geiler, wenn du halt so einer Gruppe, die Strecke ist abgesperrt, kriegst eine Startnummer, du hast Leute an der Seite, die dir zujubeln, irgendwo sind dann so halt auch so Musiker, die einen anspornen und spielen sie Trommeln, dann gehst du weiter, spielt irgendjemand Trompete und so, ist schon ein geiler Vibe, das zu machen, das pusht einen schon nach vorne, deswegen finde ich, eigentlich ist es das wert, du kriegst das T-Shirt, kriegst die Medaille am Ende und so.
Würdest du dich auch als Teil der Running Culture bezeichnen?
Na, so weit würde ich noch nicht gehen, weil ich halt, das ist irgendwie auch so ein Ding, das kommt halt in Schüben, ne? Jetzt bin ich, letzte Woche bin ich 6 Mal von 7 Tagen 6 Tage gelaufen, weil ich aber halt dieses Ziel hatte, diesen Run jetzt nächste Woche zu machen.
Mhm.
Und vorher bin ich auch überhaupt nicht gelaufen, quasi, ne?
Ja.
Also vielleicht alle 2 Wochen mal oder so. Und, wäre natürlich diese, so eine gewisse Konstanz da reinzubekommen, wäre vielleicht nicht schlecht.
Aber Running Culture ist sowas, das ist so auch so ein Trend, glaube ich, dass Leute sich zu so Gruppen zusammentreffen und dann das als Lifestyle richtig so zusammenlaufen.
Ja.
Bist du noch nicht von...
Ich bin nicht so der Große, ich bin eher so ein Alleinläufer. Wobei, jetzt bin ich mit Terms gelaufen, schöne Grüße.
Schöne Grüße.
Haben wir ein bisschen gequatscht, muss man halt ein bisschen das Tempo drosseln. Ich bin eigentlich schon gerne einer, der sich bis zum Kollaps läuft, so, ne? Weißt du, weil ich denke mir so, okay, wenn man es jetzt schon macht, dann muss man es auch wirklich machen bis zum Umfallen.
Bis zum Kotzen. Hast du schon mal gekotzt?
Nee, noch nicht, aber manchmal war ich schon kurz davor.
Mhm.
Also ich laufe wirklich so und wenn ich merke, okay, die Strecke ist die zu verbleibende Strecke ist nicht mehr so weit und ich komme noch einigermaßen klar, dann ziehe ich halt das Tempo nochmal an, bis ich dann überhaupt nicht mehr klarkomme, bis ich dann, wenn ich dann angekommen bin. Das ist so das Konzept. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber ja, ist mein Style. Und dadurch wird man halt relativ schnell besser. Und dann mache ich das einen Monat im Jahr so intensiv und danach höre ich dann halt wieder auf.
Aber hast du auch die Erfahrung gemacht, dass man so die ersten Steps schnell macht? Also, dass man so von, keine Ahnung, warst wahrscheinlich lange nicht mehr an dem Punkt, wo du schon nach 2 Kilometern dachtest, fuck, es geht nicht mehr. Aber so, wenn man so anfängt und so an dem Punkt ist, halt so nach 2, 3 Kilometern schon ins Straucheln gerät. Aber dann der Punkt, wo man dann locker 5 bis 10 Kilometer schafft, der Punkt ist so relativ schnell erreicht, würde ich sagen, so innerhalb von 1, 2 Wochen. Aber dann noch weiter Fortschritte zu machen, ist irgendwie schwieriger, oder wie schätzt du es ein?
Wenn man nur auf Distanz geht, finde ich auch, also ich, ist der dankbarste, wenn man so einen Progress machen will, ist der dankbarste Sport der Welt, bin ich der Meinung. Mhm. Aber ich bin halt so, das Beste, was ich gemacht habe, war letztes Jahr ein Halbmarathon laufen, zu einer relativ schlechten Zeit. Also deswegen bin ich eigentlich auch noch im Anfänger-Game drin, würde ich mal sagen. Mhm. Advanced Anfänger vielleicht. Vielleicht wird es dann halt schwieriger, wenn man dann noch weitergeht.
Ja.
Keine Ahnung, aber bisher, also bis zu diesem Level, finde ich, wirst du jedes Mal, wenn du läufst, wirst du schneller und besser. Die Alster-Runde laufe jetzt, jedes Mal kann ich 2 Minuten schneller laufen als das Mal davor.
Und wie lange geht's insgesamt?
Als eine Alster-Runde?
Mhm. Also Zeit bei dir?
42 Minuten jetzt aktuell vielleicht. Mhm. Wenn ich jetzt, vielleicht könnte ich auch schon 40 Minuten würde ich wahrscheinlich auch schaffen. So 5 Minuten, 10 Sekunden oder so auf einen Kilometer.
Und was ist richtig gut?
Der wird richtig gut, wenn du Weltrekordzeit, da würdest du wahrscheinlich 2 Minuten 20 auf einen Kilometer laufen oder so, ne?
Also drumherum wäre insgesamt dann
20 Minuten schaffen, glaube ich. Ne, weniger als wahrscheinlich schaffen Leute das unter 20 Minuten. Wenn du so, ja.
Dann sprintet man schon richtig rum.
Mhm. Ja. Aber gut, das sind jetzt nicht Leute, die also beim Sportcheck Run mitmachen. Aber die sind auch schon, also da bin ich letztes Jahr 1 Stunde 22 gelaufen, 15 Kilometer. Und da gibt es auch Leute, die laufen 49 Minuten oder so. Also da gibt es schon große, sehr, sehr viel Luft nach oben noch, was du machen kannst.
Okay, ja, das ist dann ja fast 20 Minuten.
Ja, ein bisschen
drüber. Pro Runde.
Ja.
Ja. Schön. Also peilst du an, ja, was peilst du an? Nicht anderthalb Stunden. 1 Stunde für den Run?
Ja, gar kein Fall.
1 Stunde 20?
Hatte ich gedacht, 1 Stunde 20. Nach dem Training letzte Woche habe ich gedacht, okay, ich könnte das schaffen. Wäre auch eine Steigerung zu letzten Jahr. Aber ich glaube, das werde ich auch nicht schaffen. Ich glaube, ich werde schlechter sein als letztes Jahr. Vielleicht 1,25 oder so. Mal gucken. Aber ey, ohne Scheiß, man, meldet euch an. Das ist der große Fleisch. Das ist auch ein Stück weit der große Fleisch und Lassos Community Run. Kannst du auch noch einsteigen. Es gibt auch 7,5-Strecke um 22 Uhr, eine Runde. Es gibt den 15 Kilometer um 20 Uhr und um 22 Uhr 7,5 Kilometer.
Ja, mal sehen. Ich bin schon lange nicht mehr gelaufen. Irgendwie, ich war generell wenig beim Sport in letzter Zeit und wenn dann halt Fitness, ne? Ich weiß nicht, ob das so.
Ja, vielleicht ein bisschen kurze Vorbereitungszeit.
Ausdauer, jetzt. Ja, eine Woche, bisschen kurz.
Ja, vielleicht zu kurz.
Ja.
Also irgendwie schaffen könnte man es schon mit einer Woche Training, 7,5 Kilometer, aber das ist dann schon ein bisschen.
Achso, 7,5, glaube ich. Also das wird keinen Spaß machen.
Aber muss man sich rumgequält.
Ich glaube, das würde ich hinbekommen.
Ich habe noch ein Thema, wo ich an dich gedacht habe. Und zwar ging es um das Krokodil Knöpfchen. Es lebte im Kleingarten, jetzt droht ihm der Tod, weil es wurde in Thüringen aus der Kleingartensiedlung rausgenommen wegen schlechter Haltungsbedingungen. Und jetzt wurde es in die Reptilien-Auffangstation gebracht, aber da können sie es nicht versorgen, weil es jeden Tag so viel Futter verbraucht und die können sich das nicht leisten. Und wenn sie jetzt keinen Abnehmer bekommen, 70 Euro pro Tag kostet allein das Futter für Knöpfchen. Wenn sie keinen Abnehmer bekommen, für das 27 Jahre alte Krokodil. Dann müssen sie es leider einschläfern. Und ich dachte, du bist ja einer, du hattest jetzt auch die Schlange vor kurzem bei dir zu Hause und hast da Erfahrung mit dem Aufziehen von Reptilien, ob du vielleicht das kleine Knöpfchen bei dir zu Hause beherbergen möchtest.
Wie viel kostet Futter pro Tag?
70 € pro Tag.
Und
Und
was?
Knöpfchen ist jetzt 27 und die werden bis zu 60 Jahre alt. Also hättest du dann noch so 33 Jahre.
Und was füttert man dem?
Im Landkreis Nordhausen, schreiben sie hier, Unterbringung kostet 70 € pro Tag. Wo steht denn das, was sie so fressen?
Fleisch wahrscheinlich.
Es wird wahrscheinlich Fleisch sein. Haben sie hier nicht genau.
Das ist schon krass, ne? Dass jeden Tag in Deutschland und in der Welt so viele Tiere getötet und gequält werden für den Konsum. Aber das ist beim Krokodil Knöpfchen, wird da richtig eine Nummer draus gemacht. Obwohl sozusagen durch den Fleischkonsum, ich meine, so Hunde und Katzen kriegen, glaube ich, eher den Abfall aus der Fleischproduktion der Menschen, aber bei 70 € am Tag, glaube, könnte ich mir schon vorstellen, dass da schon Mengen erreicht werden, dass auch alleine für Knöpfchen schon Tiere gehalten werden müssen.
Das stimmt.
Obwohl der Abfall wird auch sehr viel sein, aber ja, wer weiß, was Knöpfchen so schlemmt. Andere Krokodile, vielleicht müssen andere Krokodile getötet werden für Knöpfchen.
Das würde richtig viel Sinn machen. Ja, was macht man denn dann? Also einschläfern, sagst du?
Boah, Auswildern in Sachsen. Wo ist in
In
Thüringen?
Thüringen,
Im
ja.
kleinen Gartenverein aussetzen und dann kann sich Knöpfchen da die Katzenplage vornehmen.
Oder die Menschenplage.
Oder die Menschenplage. Was ist denn mit den hier den kleinen süßen Waschbären? Da sagt man noch immer, die sind in Deutschland jetzt so auf dem Vormarsch und invasive Art und so. Knöpfchen gegen die Waschbären.
Ja, das wäre auch nicht schlecht.
Vielleicht
Oder
zwei
die.
Fliegen mit einer
Aber
Klappe.
wo, da bist du mit zweierlei Maß, weil deine Nutrias, die werden ja auch als invasive Plage gesehen, aber da bist du natürlich ein Lobbyist und sagst, die soll Knöpfchen nicht wegsnacken, ne?
Ja, das wäre. Doch, wäre auch okay. Man müsste wahrscheinlich vorsichtiger sein, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, wenn er Knöpfchen in den Kanälen
Das wäre eigentlich
aktiv
für der
wäre.
Nutria schon. Also, wenn bei dir in der Bille das Knöpfchen rumschwimmen würde und die Nutrias wegsnacken würde, wäre schon nicht schlecht.
Das fände ich auch okay. Aber ja, man könnte Knöpfchen würde sich halt auch die Gänse vorknöpfen, die Enten und wie gesagt, die Hunde, die am Ufer längs.
Ja,
Das
stimmt.
wäre traurig. Also ich meine, aus einer rein objektiven Sicht wäre es, sage ich mal, vielleicht gar nicht so schlimm, aber aus einer subjektiven Sicht wäre es sehr, sehr traurig, wenn Knöpfchen sich die Hundis vorknöpfen
Ja, die
würde.
Hundis wären nicht
Und
optimal.
die Gänse eigentlich auch.
Aber Gänse haben wir auch so viele. Gänse haben wir wirklich extrem viele.
Ja.
Also die kann er wohl, vielleicht frisst er die alle weg auf eine Saison gesehen.
Knöpfchen. Ja, einschläfern wäre auch scheiße, aber es ist im Endeffekt ist der das Kind ist schon im Brunnen gefallen, Knöpfchen ist schon im Brunnen gefallen, dadurch, dass jemand sich das da
Privat.
halten wollte in Deutschland. Das ist ja schon
Ja,
irgendwie fragwürdig.
das ist der Fehler
Ja.
gewesen.
Obwohl hat die Person vielleicht das gleiche Recht wie jemand, der sich einen Hund hält? Ich weiß nicht.
Nein, Hunde haben ja offensichtlich eine gute Zeit. Und privat im Garten ein Krokodil zu halten, weiß ich nicht. Das ist schon. Aber wer weiß, vielleicht hätte Knöpfchen auch eine gute Zeit.
Ist die Frage, ob Krokodile generell gesprochen eine gute Zeit haben.
Die sind immer grumpy, ne?
Oder ob sie gar nicht so diese Auslegung dafür haben.
Ja,
Auslage. Wie heißt es, die Auslage dafür haben?
die
Die
Veranlagung,
Veranlagung.
ja, könnte sein, dass die einfach nur so auf Überlebenstrieb und Fressen aus sind. Welchen Preis willst du gewinnen? Oscar, Friedensnobelpreis, Grammy oder Olympische Goldmedaille?
Gute Frage. Ja, müsste man ranken, ne? Ich würde wahrscheinlich schon Oscar auf die 1 setzen. Aber kommt auch ein bisschen drauf an, welcher Oscar. Und also, vielleicht müsste man das noch konkretisieren. Weil das ist,
Ja.
also olympische Goldmedaille,
Kommt
okay,
ja auch auf welche Sportart dann drauf
kommt
an.
auch ein bisschen drauf an, welche Sportart, aber wäre mir eigentlich egal, ob das jetzt Skilanglauf oder
Ja, okay, machen wir überall das
Skispringen.
Krasseste. Wir machen Oscar, bester Hauptdarsteller,
Nee,
Olympische
bester Film
Golden.
fände ich krasser.
Okay, aber dann, ja, okay, bester Film, stimmt. Du bist ja auch eher in der Regisseurbranche als
Ja.
Schauspieler. Bester Film, Oscar.
Oder bester Hauptdarsteller? Ja, bester Hauptdarsteller. Ja, da hängen halt noch andere Sachen mit zusammen, den Film zu machen, als Hauptdarsteller dann wahrgenommen zu werden. Das ist vielleicht noch mal was anderes als.
Hauptdarsteller bringt halt noch mehr Fame mit sich.
Ja, nee, bester Film als Regisseur, okay.
Olympische Goldene 100 Meter.
Das bringt dann halt auch wieder mit sich, diese 100 Meter laufen zu können. So beim Biathlon, wenn man so Biathlon gewinnt, das ist so, ja, man kann gut Skifahren und gut schießen, ist nochmal was
Ja.
anderes, aber wenn man 100 Meter so schnell läuft, dann ist man halt auch,
Schon ein krasser Motherfucker. Grammy ist dein bestes Album.
ja, Grammy würde ich wahrscheinlich auf den letzten Platz setzen.
Und Friedensnobelpreis?
Ja, ich meine, Obama hat einen bekommen. Das heißt, so weit weg davon bin ich gar nicht. Warum auch immer.
Ja.
Ja, will ich auf Platz 3, Olympische Goldmedaille auf 2 und Oscar auf 1. Du?
Ich würde Olympische Goldene auf 1, den Oscar auf 2, Grammy auf 3, Friedensnobelpreis auf 4.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Rangliste ist. In die Spotify-Kommentare. Wir lesen auch ein paar davon.
Gar nicht alle.
Paul Ronsheimer sagt in seinem Podcast immer, er hört, er liest sie auch alle. Dachte ich, wir lesen sie halt nicht alle.
Die meisten.
Die meisten. Wenn ihr Glück habt, lesen wir auch mal. Überfliegen wir mal euren Kommentar.
Ja.
Alles klar, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge von Glashaus und Fleischer.
Tschüss.
Fleischer und Glashaus. Der Orgasmus für die Ohren.